Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie heute zu einer erneuten Folge unseres Martini-Klinik-Podcasts begrüßen. Eine Besonderheit, ich darf heute Markus Gräfen vertreten, aber das ist nicht die Hauptbesonderheit, sondern es soll heute auch nicht um eine spezielle aktuelle Publikation gehen, sondern um eine Thematik. Und was wir heute besprechen wollen, ist das Nebenwirkungsmanagement bei unseren Prostatakrebspatienten, die wir mit PARP-Inhibitoren behandeln. Ja, und als Hauptattraktion, wenn ich das so sagen darf, sitzt mir meine ehemalige und sehr geschätzte Kollegin gegenüber, Frau Professor Margitta Reetz vom Klinikum rechts der Isar, der urologischen Abteilung dort. Und ja, liebe Margitta, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich hier schön winterlich, viel Schnee. Und es hat sich ja auch gut ergeben, da ich ja nun hier auch nicht mehr nach München zurückkomme. Hauptbahnhof und auch Flughafen ist zu. Umso mehr können wir jetzt die Zeit nutzen, um einfach nochmal über das Nebenwirkungsmanagement von den PARP-Inhibitoren zu besprechen.
Ja, böse Zungen mögen behaupten, dass wir das extra so eingefädelt haben. Margitta hat ja heute schon und gestern einen AKO-Kurs hier in Hamburg gehalten, hat wirklich viel gesprochen. Also insofern vielen Dank, Margitta, dass du trotzdem noch bei uns bist. Ja, und vielleicht gleich als erste Frage, wenn du jetzt so an deine Patienten denkst in München, welche Patienten würdest du für eine PARP-Inhibition vorsehen oder worauf würdest du da achten?
Ja, also die PARP-Inhibitoren haben jetzt ja mittlerweile einen sehr festen Stellenwert, ja, bei uns in der Systemtherapie des metastasierten Prostatakarzinoms. Man muss schon unterscheiden, wir wissen nach wie vor, es gibt eben die PARP-Monotherapie, die hat für mich immer noch einen ganz festen Stellenwert, gerade bei den BRCA1/2-positiven Patienten, gerade in späteren Linien, also das heißt auch in den fortgeschrittenen Linien, zweite, dritte, vierte Linie. Demgegenüber haben wir jetzt ja auch die Kombinationstherapie, gerade dominant ist der das Olaparib mit dem Abiraterone. Dort haben wir die Besonderheit, dass man das ja anscheinend auch ohne eine BRCA-Testung machen kann. Dort aber nach den Daten eher in der First-Line-MCRPC. Und was sicherlich bald kommen wird, ist auch eine neue Kombination mit Talazoparib und Enzalutamid. So, natürlich wird immer gesagt, wir brauchen nicht zu testen, alles ist gut, einfach geben in der Kombination und dann haben wir einen tollen Effekt, also diese Brackiness. Mhm. Ich bin immer ein bisschen kritischer und sage, also ich hätte schon sehr gerne nochmal den BRCA-Status, zumal wir auch gesehen haben in den Studien, dass ja die Effektivität dann unter der BRCA-positiven Patienten schon deutlich besser ist. Also ja, da schaue ich schon, wir testen sehr gerne in München dann schon noch auch diese Patienten, die auch für diese Kombination geeignet sind.
Gut, jetzt hast du das Patientenklientel so ein bisschen umschrieben. Wie ist es jetzt in der Praxis, wie gehst du da vor, bevor du anfängst, sage ich mal, mit einer PARP-Inhibition?
Ja, genau. Also ich sage immer so sehr, ich sage mal allgemein zu meinen Assistenzärzten, die beste Therapie bringt nichts, wenn du nicht das Nebenwirkungsmanagement kannst. Das ist immer ganz wichtig. Und ich glaube, auch da fängt ja auch eigentlich unsere Medizin an. Ich meine, Tabletten verteilen kann ja jeder, da braucht man keinen Arzt für. Und das Nebenwirkungsmanagement ist wohl schon etwas, wo viele sich ein bisschen überfordert fühlen. Man muss das Rad aber gar nicht neu erfinden. Wir kennen ja im Prinzip ja beim Ovarialkarzinom ja schon die PARP-Inhibitoren sehr lange. Und da gibt es schon sehr gute, ich sag mal, auch so Management-Anweisungen.
Und ja, dann bin ich jetzt gespannt.
Ja, also wichtig ist erstmal, dass man, bevor man überhaupt dem Patienten die Tabletten, ich sag mal, verteilt, also schon eine vernünftige Vorbereitung macht. Und da ist das zum Beispiel schon wichtig, dass man ja ein gewisses Schema hat, wie man damit umgehen soll.
Was ganz konkret, worauf achtest du da bei der Vorbereitung?
Also das mit der Vorbereitung, das beginnt im Prinzip schon damit, dass man letztendlich sich das gesamte Blutbild mal anschauen muss. Also wie ist das Differentialblutbild? Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Das ist ganz entscheidend. Oder auch die Anamnese-Komorbiditäten. Dann auch die Frage, gibt es eine gewisse Medikamenteninteraktion?
Gut, jetzt hast du schon einiges aufgeführt. Wie sieht es denn mit dem Differentialblutbild jetzt ganz konkret aus?
Ja, also das Differentialblutbild, das unterschätzen viele, aber man weiß ja, dass gerade die PARP-Inhibitoren ja auch eine Anämie und eine Leukopenie verursachen können. Und deswegen wissen viele nicht, dass es schon vor dem Eingang schon gefordert wird, dass der Hämoglobinwert schon über 10 Gramm pro Deziliter sein sollte und auch die Neutrophilen sollten mindestens bei 1500 pro Mikroliter sein. Das ist etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern das ist wirklich, was ganz klar auch in den Fachinformationen drinsteht. Also darauf sollte man schon sehr achten. Und das Weitere ist, dass wenn man diese Therapie macht, dass man auch regelmäßig diese Blutbildkontrollen durchführen sollte.
Wie oft machst du das dann in der Praxis?
Also am Anfang mache ich das schon alle 4 Wochen, weil man muss schon schauen, dass bei manchen Patienten die Dosis teilweise auch zu hoch sein kann, die empfohlene Dosis, da muss man eventuell Dosisreduktion machen. Wenn man das einen gewissen Zeitlang gemacht hat, also wenn man jetzt ein halbes Jahr sieht, das bleibt stabil, dann muss man natürlich nicht mehr alle 4 Wochen, dann reicht auch alle 8 Wochen.
Ja, gut, Differentialblutbild. Und jetzt hast du gesagt Komorbiditäten. Anamnese ist natürlich immer generell
ja,
sehr wichtig,
also damit meine aber worauf ich jetzt, achtest klar, du? Das ist so. Natürlich meine ich damit jetzt nicht die Komorbiditäten, dass man jetzt irgendwie jede Galleneingangserhöhung da sich jetzt nochmal anschauen soll. Aber was viele nicht wissen ist, gerade wir als Urologen, die Niereninsuffizienz ist ja schon immer mal wieder da. Mhm. Und wir wissen, dass man eben bei der Niereninsuffizienz also da schon gewisse eine Dosisreduktion von vornherein einplanen muss. Also Beispiel, jetzt was neu kommt, ist ja das Talazoparib. Und wenn man da eine Nierenfunktion von unter 60 Milliliter pro Minute hat, dann muss man da schon eine Dosis direkt runtergehen. Und wenn das schon bei unter 30 ist, oder teilweise schon bei 25 Milliliter ist, dann noch eine zweite Dosisstufe. Also das heißt, die Gefahr ist gewisserweise schlechte Nierenfunktion, da eine Überdosierung. Das darf nicht passieren.
Kann auch die PARP-Inhibition selber die Nierenfunktion verschlechtern oder ist es eigentlich nur der Ausgangswert?
Eigentlich nur der Ausgangswert, oh. Genau.
Ja, und wie schaut es mit der Leber aus?
Also da haben wir jetzt mal Glück. Sonst ist ja immer die Leber immer das Problem, wenn man eine Leberinsuffizienz hat. Hier kann man tatsächlich bei den PARP-Inhibitoren an sich, braucht man da keine Leberfunktionsmessungen zu machen. Also hier Fazit, Nierenfunktion ganz wichtig, wie es ja immer bei den Urologen ist. Nierenfunktion muss man sich ja immer anschauen. Also auch hier nicht nur Tabletten, sondern auch Tablette plus Nierenfunktion beachten.
Ja, und dann Leber hatten wir ein bisschen angesprochen, aber Medikamenteninteraktion wird es doch schon geben.
Ja, durchaus. Also das mögen ja viele nicht so gerne hören. So TKI hat man ja schon gelernt, diese CYP3A4-Inhibitoren, wo man gesagt hat, Mensch, da muss man mal aufpassen, was gibt man denn für Medikamente und so weiter. Das gilt tatsächlich auch bei den PARP-Inhibitoren. Also man sieht dort auch durchaus so eine CYP3A4-Interaktion. Und ich sage jetzt aber mal so ganz grob, wenn man jetzt Medikamente nimmt, wie zum Beispiel Verapamil, also ein Calcium-Antagonist, oder auch das, ich sag mal, was viele ja machen, Grapefruitsaft, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann durchaus die Konzentration von Talazoparib erhöhen. Also aufpassen, wenn man gerade so einen klassischen Calcium-Antagonisten nimmt. Demgegenüber, wenn man jetzt viele hat, die so doch Johanniskraut einnehmen, das kann die Talazoparib-Dosis dann erniedrigen im Blutspiegel.
Also dann am besten weglassen oder umstellen?
Ja, einfach umstellen. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Also ich denke, hier ist die Medikamentenaktion jetzt nicht so schwerwiegend. Ich glaube, was man aber trotzdem immer noch im Auge behalten muss, ist, das ist sicherlich bei Olaparib mit dem Abiraterone nicht so dramatisch, weil das ist ja an sich ja gut verträglich. Aber wir wissen ja auch aus der Monotherapie von Enzalutamid, dass man ja doch da auch einiges an Nebenwirkungen hat, Medikamenteninteraktion. Also auch hier gilt, wenn man diese Kombination mit Talazoparib und Enzalutamid macht, auch hier aufpassen, dass sie dort nicht auf einmal dann die unangenehmen Nebenwirkungen durch das Enzalutamid haben. Also da hat man schon eine gewisse Herausforderung.
Ja, jetzt haben wir die Hämatologie breit behandelt. Es gibt natürlich auch sicherlich andere typische oder häufige Nebenwirkungen.
Richtig, also ich glaube, um das nochmal festzuhalten, die häufigsten Nebenwirkungen sind tatsächlich die hämatologischen Nebenwirkungen, darunter vor allen Dingen die Anämie. Das ist, glaube ich, vorherrschend. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass PARP-Inhibitoren auch durchaus auch mal ein erhöhtes Fatigue-Syndrom verursachen können. auch eine leichte Übelkeit und auch eine Obstipation. Das sind so gängige Nebenwirkungen, die man an sich ja ganz gut managen kann.
Gut, aber du sagtest jetzt auch nochmal, und das betont die hämatologische Nebenwirkung, die Anämie, das ist eigentlich die Hauptgeschichte, um die man sich kümmern muss.
Genau, das ist total wichtig und das ist natürlich etwas auch für den Urologen natürlich schon eine gewisse Herausforderung, weil wir uns ja sonst ja gar nicht so um das Blutbild sonst per se kümmern. Man muss aber sagen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Es ist vor allen Dingen bei der Anämie muss man ja sich ja nur überlegen, wenn jemand ein vermindertes Hämoglobinwert hat, ist es jetzt tatsächlich durch die Medikation oder, und das ist eben halt wichtig, darauf plädiere ich immer sehr, schon so eine Art Grunddiagnostik einmal zu machen. Also, dass man schon nochmal schaut, wie sieht denn das Differentialblutbild aus? Gibt es dort Hinweise für eine Eisenfunktionsstörung? Hat der vielleicht auch eine Vitamin B12 oder Folsäure-Problematik? Das sollte man schon mal ganz grob mal abgecheckt haben. Aber demgegenüber ist es so, dass man bei der Tumoranämie per se häufig dann doch erkennt, also das ist ja der Klassiker, also Patient hat einen guten Hämoglobinwert, nimmt dann den PARP-Inhibitor und dann sieht man auf einmal nach 4 Wochen, dass der Hämoglobinwert etwas abfällt. Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es plötzlich eine Folsäuremangel sein soll.
Nicht so eine Therapie
assoziiert. Dann ist es ja, genau. Und da ist es nun eben halt schon ziemlich spannend. Also ich bekomme immer so viele E-Mails, so Fragen. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie soll das denn gehen? Und dann gibt es immer so ganz wilde Fragen. Was ist denn möglich? Und natürlich aus dem Buch heraus weiß man natürlich, dass es noch so Dinge gibt wie Bluttransfusion, Eisensubstitution oder auch die EPO-Gabe. Aber man muss ganz klar sagen, das ist eigentlich gar nicht der Nummer eins, sondern wichtig ist, dass man weiß, dass man eher erstmal arbeitet mit Dosisreduktion oder Pausierungen. Wenn man dann sieht, dass sich das dann wieder einigermaßen erholt, der Hämoglobinwert, dann kann man auch wieder eine
normale. Wo sind denn so deine Grenzwerte da, sage ich jetzt mal? Ist es der symptomatische Patient oder macht man das an einer Hb-Hämoglobin-Level? Ja. Fest.
Also sicherlich individuell, aber ich denke, es gibt schon klare Grenzwerte. Ich denke, Patienten, die einen Hämoglobinwert von unter 8 Gramm pro Deziliter haben, da sollte man schon anfangen, mal entweder eine Dosisreduktion oder eine Pausierung zu machen. Wenn man natürlich sieht, dass der Patient dann letztendlich doch einen deutlich niedrigen Hb-Wert hat, also unter 7, dann sollte man sich überlegen, vielleicht mal mit einer Bluttransfusion zu beginnen. Und dann kann man sich überlegen, ob man dann eventuell wieder mit einer niedrigen Dosierung anfängt mit dem PARP-Inhibitor und dann schaut, ob man das wieder auf die Normalität bringt. Wichtig ist also, der Patient, der adaptiert ist an niedrigen Hämoglobinwert, den muss man jetzt nicht rein nach zahlenmäßig jetzt nicht dementsprechend einstellen. Aber wenn man sieht, dass der schon symptomatisch ist, schlecht die Treppen hochkommt und so weiter, dann sollte man auch großzügig sein und dann eher über diese Parameter Dosisreduktion oder Pausierung plus minus eine Bluttransfusion.
Gut, du hast Eisen und EPO noch genannt. Was ist da der Stellenwert?
Ja, Eisen, also da muss man natürlich aufpassen, was jetzt nicht passieren soll nach dem Podcast, dass jetzt jemand sagt, jetzt gebe ich einfach Eisentabletten und gut ist. Also das soll jetzt nicht passieren. In der Regel haben ja Tumorpatienten ja sowieso das nennt sich ja ein funktioneller Eisenmangel. Mhm. Funktioneller Eisenmangel ist, dass im Prinzip per se das freie Eisen zu niedrig ist, aber die Eisenspeicher sind total voll, weil einfach das Eisen nicht freigelöst wird durch ein spezielles Enzym. Und da ist es so, da bringt es natürlich gar nichts, wenn man dann noch mit Eisensubstitution damit reingeht. Das macht keinen Sinn. Und wenn man tatsächlich, es kann ja mal sein, dass jemand doch blutet aus der Prostata oder irgendwie so und dadurch einen absoluten Eisenmangel hat, dann bringen natürlich die oralen Medikationen auch nichts, weil so viel kann Eisen gar nicht aufgenommen werden über den Dünndarm. Da muss man dann schon eine intravenöse Eisensubstitution machen. Aber ich sage es mal Fazit, unter dem PARP-Inhibitor ist an sich eine Eisensubstitution nicht erforderlich. Das ist eigentlich eher nur für die speziellen Fälle, wenn jemand wirklich noch zusätzlich bluten sollte.
Okay, aber dann eher so die chronische Blutung, nicht die akute. Ja, gut, und EPO?
Ja, EPO muss man, würde ich sagen, einfach vorsichtig sein, weil das ist keine Indikation für die PARP-Inhibition. Es gibt eine ganz klare Indikation für EPO und die ist nur zugelassen, Die ESA-Zulassung ist nur bei Chemotherapie, wenn man sieht, dass dort eine Tumoranämie von kleiner 10 Gramm pro Deziliter ist. Also das heißt, es ist nicht dafür zugelassen, zumal es auch, ich sag mal, so ein bisschen böse Zungen auch behaupten, dass es eventuell auch so eine Art hämatologische, klonale Veränderung geben kann. Okay. Und da ist sich die Fachwelt noch nicht so ganz sicher. Ich würde da die Finger weglassen. Fazit: Dosisreduktion, Pausierung des PARP-Inhibitor-Medikamentes plus minus Bluttransfusion.
Gut, also Anämie ist wirklich eine zentrale Geschichte. Jetzt hast du über die Neutropenie oder gesagt, Neutropenie tritt auch häufiger auf. Was machen wir denn da?
Ja, genau. Also das ist auch etwas, da hatte ich jetzt vor kurzem nochmal eine E-Mail bekommen von einem Urologen, der dann sagte, ja, er hätte jetzt da einen Patienten, der hätte eine Neutropenie entwickelt und der hätte ihm jetzt regelmäßig G-CSF gegeben. Das ist etwas, was tatsächlich bei den Onkologen sehr, sehr, sehr kritisch gesehen wird, weil man dort tatsächlich weiß, dass man dort tatsächlich eine monoklonale Veränderung auslösen kann in der Hämatopoese. Man hat sogar gerade beim Ovarialkarzinom gesehen, dass bei diesen Patienten sogar so eine myelodysplastisches Syndrom auftreten
kann. Also unter PARP-Inhibition.
Unter PARP-Inhibition. Mhm. Und wenn dann noch mit G-CSF, also das würde ich auf keinen Fall tun. Also es, wie gesagt, es gibt diese Fälle, es kann sogar mit so einer akuten Leukämie einhergehen. Das würde ich nicht machen, ist eigentlich aber beim Prostakarzinom in den Studien äußerst, äußerst selten überhaupt beschrieben worden. Also das würde ich nicht machen, aber es bleibt... Ich sag mal, ich bin da sehr, sehr streng. Mhm. Ich bleibe dabei, kein G-CSF, wenn eine Neutropenie auftritt, sondern hier eher auch wieder Dosisreduktion oder Pausierung.
Ja, gut. Dann haben wir eigentlich die hämatopoetischen Nebenwirkungen ziemlich gut abgehandelt. Du hast Thrombozytopenie noch so ein bisschen mit.
Ja, aber ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, also die Thrombozytopenien sind jetzt nicht so ein großes Problem. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn jemand mit PARP-Inhibitoren arbeitet und der hat jetzt alles das gemacht, was ich gerade so beschrieben habe, also Dosierung, Reduktion, Pausierung und so weiter, und er sieht, dass das Blutbild überhaupt nicht besser wird, also auch nach 4 Wochen, nach 6 Wochen trotz dieser Maßnahmen, dann muss man durchaus mal darüber nachdenken, dass vielleicht doch irgendwas mit dem Knochenmark nicht in Ordnung ist. Und dann sollte man das auf jeden Fall auch nochmal den Onkologen vorstellen. Da muss man durchaus auch mal über eine Knochenmarksanalyse denken. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an, ist es aber nicht. Das kommt auch nur sehr selten vor. Aber ich möchte einfach nur, dass man auch diese Eventualität auch als Urologe einfach in Betracht zieht.
Also sozusagen, wenn man hämatologisch nicht aus dem Quark kommt, dann
richtig.
Knochenmark.
Richtig, also jetzt nicht rumexperimentieren, sondern lieber sagen, komm, schau du doch mal nach, habe ich da was vergessen, dass man einfach auf der sicheren Seite ist.
Ja gut, andere Nebenwirkungen hast du auch schon kurz angesprochen. Fatigue ist ja sowas Generelles, aber ich glaube, was auch Übelkeit, Erbrechen angeht, das ist doch schon was, was die Patienten auch häufiger belasten kann, oder?
Ja, also wer rennt schon gerne mit Übelkeit rum? Ja, also... Aber ich sag mal so, es kommt ein gewisser Grad, ist beschrieben worden, auch bei den PARP-Inhibitoren, das ist klar. Es sind eigentlich eher mehr Grad 1 oder 2. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht so das Hauptproblematik. Wenn ich einen Patienten habe, dann kann man das eigentlich sehr gut mit Metoclopramid behandeln oder notfalls auch mal mit Granisetron. Aber das ist etwas, klar, fragen den Patienten, ob er damit gut zurechtkommt oder gut Appetit hat. Ansonsten würde ich einfach Metoclopramid nehmen. Das ist eigentlich relativ einfach.
Also wichtig auch, wenn der Patient immer zur Therapie kommt, zur Kontrolle, ihn aktiv auch ansprechen.
Ja,
haben Sie
unbedingt.
Dieses Problem?
Ja, klar. Also das wäre ja ein bisschen schade, wenn man eine gute Substanz hat und man den Patienten nicht fragt und der dann eigentlich immer mit einem schlechten, ja, allgemeinen Gefühl da durch die Welt rennt. Das will man ja auch nicht.
Nee, genau. Und dann Obstipation ist auch noch so ein Thema, ein bisschen.
Ja, zumindest. Das ist ist mir persönlich nochmal ganz wichtig. Die PARP-Inhibitoren können durchaus auch eine Obstipation verursachen. An sich nicht schwierig, weil das kann man ja mit ganz normalen Medikamenten, Bifiteral, Bucolax und was man ja auch sonst alles hat, ganz gut managen. Was ich immer mal wieder sehe bei meinen Jungassistenzärzten, dass natürlich jemand, der zusätzlich noch Medikamente nehmt, Opioide, ja, das macht ja gerne auch mal eine Obstipation. Da kommt man natürlich nicht weit mit und dann darf man nicht sagen, ah, wegen den PARP-Inhibitoren hat er jetzt seine Obstipation, sondern dann heißt es, nein, der hat seine Obstipation, weil er seine Opioide hat. Und wenn man dort zum Beispiel mit den möglichen normalen wie Movicol und solche Sachen gar nicht zurechtkommt, dann gibt es immer noch sehr schön noch dieses Naloxigol, also dieses Moventic, das sind so Tabletten, die kann man einnehmen einmal am Tag und die sind sehr, sehr gut wirksam, gerade bei diesen, ich sag mal, lästigen, refraktären Obstipationen unter Opioide. Das war mir nochmal ganz wichtig.
Naloxigol.
Genau.
Ja, also ich finde es super. Also Magitta, dass du uns hier so durchgeführt hast.
Ja, es ist eigentlich, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel auf einmal, aber ich sage jetzt mal, Fazit ist, PARP-Inhibitoren sind gut zu managen. Also ich sage einfach mal so, ein Urologe, der mit TKIs gut umgehen kann, der kann auch mit PARP-Inhibitoren umgehen. Mhm. Und ich glaube, hier ist einfach nur das Besondere, dass man hier insbesondere die Anämie im Blickfeld hat, dass man hier weiß, dass das Management auch relativ einfach ist, Dosisreduktion, Pausierung oder Bluttransfusion und bei der Neutropenie bitte kein G-CSF geben, das fände ich jetzt nicht so gut. Und dann hat man das eigentlich, glaube ich, ganz gut gemanagt.
Ja, top, Makita. Also jetzt hast du dieses Wochenende wirklich viel, viel geredet und das Gute ist ja an dem Podcast, den kann man immer wieder anhören, wenn man eine Frage hat. Und ja, also von daher vielen herzlichen Dank, Makita.
Ja, hat gerne, gerne gemacht.
War wirklich nett und jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar Punsch, Glühwein oder Feuerzangenbowle?
Also ich möchte gleich mit dir mit der Feuerzangenbowle dann auf einem, ja, ihr habt doch bestimmt schon einen Weihnachtsmarkt hier, oder?
Also wir haben richtig schöne hier und in Eppendorf, da gehen wir jetzt gleich hin und treffen noch, Gunhild von Amesberg, kennst du ja auch sehr gut.
Ja, natürlich.
Und ja, darauf freuen wir uns und ja, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich wünsche Ihnen einfach alle eine schöne Adventszeit, friedvoll und genießen Sie die Zeit.
Okay. Wiederhören. Tschüss.